SRF 1.
.12:30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Mehr Ökologie, mehr Effizienz und dafür auch mehr Geld. Das Parlament gibt den Bauern die neue Richtung vor. Der antike Stein im Gepäck. Der Walliser Polizeichef Varon wird in der Türkei zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Eine Reihe von Anschlägen, Dutzende von Toten. 10 Jahre nach der US-Invasion ist Irak weit von Frieden entfernt. Und Zyperns Regierung schräubelt an den geplanten Abgaben. Das Prinzip bleibt. Bei den Kleinen nehmen, was Große verbockt und verzockt haben. Dass Bankkunden das Schlamassel mitzahlen sollen, sei ein Tabu und ein Vertrauensbruch.
Das ist vollkommen irre. Das ist ein vollkommen irres Vorgehen. Ohne jeden Bezug zur Diagnose des Problems schlägt man einfach drauf.
So empört ist Heiner Flassbeck. Der ehemalige Chefökonom der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andi Löscher.
Der Bund unterstützt die Schweizer Landwirtschaft in den kommenden 4 Jahren mit knapp 14 Milliarden Franken. Bei der Beratung der Agrarpolitik hat der Nationalrat die letzten Differenzen zum Ständerat beseitigt. Konkret bleibt die Branche selbst zuständig für den Abschluss von Milchverträgen. Und bei den Direktzahlungen an die Bauern fallen die Tierbeiträge weg. Stattdessen werden vermehrt ökologische Leistungen abgegolten. Die Unternehmenssteuerreform 2 sorgt beim Bund für Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Trotzdem sagte der Nationalrat heute abschließend Nein zu einer Vorlage, welche diese Ausfälle hätte kompensieren sollen. Neuerliche Anpassungen bei der Unternehmensbesteuerung seien der Wirtschaft nicht zuzumuten, befand die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat. Außerdem seien seit dem Volksentscheid von 2008 viele Firmen neu in die Schweiz gekommen. Die Ratslinke, der Bundesrat und zuvor auch der Ständerat hatten vergeblich argumentiert, mit der heute gültigen Regelung würden die Kapitalgewinne vieler Firmen zu tief besteuert. Weiter hat der Nationalrat Ja gesagt zu einer Anpassung der Stempelsteuer. Stimmt auch der Ständerat zu, hat das für den Bund Steuerausfälle von jährlich einer Viertelmilliarde Franken zur Folge. Auf Zypern legt die Regierung dem Parlament einen neuen Rettungsplan vor. Bankersparnisse bis zu 20.000 Euro würden von der Zwangsabgabe befreit. Für Beträge zwischen 20 und 100.000 Euro müssten fast 7% an den Staat abgegeben werden. Und Beträge über 100.000 Euro würden mit knapp 10% belastet. Ein Gericht im türkischen Antalya hat den Walliser Polizeikommandanten Christian Varon verurteilt zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 1 Jahr und 2 Wochen. Das Urteil wird nach türkischem Recht nicht an das schweizerische Strafregister weitergegeben. Varon muss die Strafe nur verbüßen, wenn er in der Türkei in den nächsten 5 Jahren erneut ein Delikt begehen sollte. 2 Expertisen waren zu gegensätzlichen Schlüssen gekommen. Eine dritte taxierte den Stein, den Varon in die Schweiz mitnehmen wollte, als antikes Säulenfragment und damit als schutzwürdiges Kulturgut. Papst Franziskus hat offiziell sein Amt als Oberhaupt der katholischen Kirche angetreten, mit einer Feier vor einer riesigen Menschenmenge. Auf dem Petersplatz in Rom waren auch über 130 Staats- und Regierungschefs sowie Oberhäupter anderer Kirchen anwesend. In seiner Predigt rief Franziskus die Menschen dazu auf, die Schöpfung zu bewahren. Bei einer Reihe von Anschlägen sind in Irak mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Ziele waren vor allem schiitische Quartiere in Bagdad. Die Schiiten bilden die Mehrheit in Irak und wurden unter Diktator Saddam Hussein unterdrückt. Heute sind sie mit Regierungschef Maliki an der Macht. Heute jährt sich die Irak-Invasion der USA und der Verbündeten zum 10. Mal. Zurück ins Bundeshaus. Wasserkraftwerke sollen auch in Landschaften von nationaler Bedeutung und in Naturzonen leichter gebaut oder ausgebaut werden können. Die beiden Räte befanden, wegen der Energiewende brauche es eine bessere Interessenabwägung zwischen Energiegewinnung und Naturschutz. Der Bundesrat soll prüfen, ob die Lage auf dem Wohnungsmarkt verbessert werden kann. Das verlangt der Nationalrat. Wegen der starken Einwanderung gibt es Engpässe und eine Verteuerung bei den Wohnungen. Die rechte Seite im Nationalrat forderte vergebens, man müsse die starke Zuwanderung bremsen. Schweizer Handybenutzer zahlen im Ausland seit Jahren deutlich höhere Telefongebühren als EU-Bürger. Der Nationalrat hatte deshalb entschieden, der Bund müsse für diese Roaming-Gebühren eine Obergrenze einführen. Dem Ständerat geht dies zu weit. Er will auf eine Begrenzung vorerst verzichten. Stattdessen müsse der Bundesrat die Frage der Roaming-Gebühren vertieft prüfen. Die Materie sei viel komplexer, als es der Nationalrat wahrhaben wolle. Und ein letztes Geschäft. Das Bundesparlament fordert einmal mehr längere Ladenöffnungszeiten gegen den Widerstand der Ratslinken. Detailhändler sollen in der ganzen Schweiz ihre Läden mindestens bis 20 Uhr offen halten dürfen, an Samstagen bis 19 Uhr. Zudem sollen Shoppingcenter künftig ihre Tore auch am Sonntag öffnen dürfen. Die Landesregierung wird nun die nötigen Gesetzesanpassungen ausarbeiten.
12.36 Uhr. In den nächsten Minuten der Sendung befassen wir uns mit der Neuausrichtung der Landwirtschaft in der Schweiz, mit der Verurteilung des Walliser Polizeichefs in der Türkei, mit der feierlich offiziellen Einsetzung von Papst Franziskus in Rom und in einer Reportage aus dem Apfellabor der ETH Zürich mit der gentechnischen Verbesserung der süßen Früchte. Vor 10 Jahren begann die US-Invasion in Irak mit dem Ziel, Saddam Husseins Massenvernichtungsmittel zu zerstören, den Diktator zu entmachten, dem Land Frieden zu bringen. Professor Houston Wood aus Virginia durchschaute die Lüge mit den Massenvernichtungswaffen schon damals. Wäre die Geschichte anders gelaufen, wenn ich damals lauter und öffentlicher das gesagt hätte, fragt sich der Experte heute. Unser Korrespondent hat mit ihm gesprochen. Und es ist Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.803 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2233 gehandelt, der Dollar zu 94,50 €. Das Wetter. Beidseits der Alpen scheint heute Nachmittag oft die Sonne. Die Temperatur steigt im Norden auf 7 bis 9 Grad. Im Tessin gibt es bis 11 Grad. Am Mittwoch ziehen aus Westen Regen auf. Die Schneefallgrenze sinkt von zunächst 1000 auf rund 600 Meter. Es bleibt windig bei 7 Grad. Am Donnerstag fällt am Alpen-Nordhang noch etwas Schnee, dann wird es überall wieder sonniger.
Unsere Bauern und Bäuerinnen sollen also ökologischer und effizienter arbeiten. Das ist das Ziel der Agrarreform, die das Parlament heute definitiv gutgeheißen hat. Christian von Burg, wie soll das klappen?
Ja, heute bekommen die Bauern Geld für jedes Rind, jedes Schwein, jedes Schaf, das sie halten. Das ist ein Anreiz, so viele Tiere wie möglich zu halten. Ökologisch ist das aber nicht sinnvoll. Und deshalb werden ab 2014 die Direktzahlungen für die Bauern an die Größe der Fläche gekoppelt, die sie bewirtschaften. Die Schweizer Landwirtschaft soll so ökologischer werden.
Aber damit werden ja weniger Lebensmittel produziert, argumentiert die Gegenseite.
Ja, das stimmt. Wenn diese neue Politik umgesetzt wird, dann gibt es weniger Rinder, weniger Milch. Aber auf der Gegenseite, muss man dann auch sagen, gibt es dafür mehr Getreide. Das heißt, die Kalorienzahl, die bleibt gleich insgesamt. Das zeigen die Berechnungen des Bundesamts für Landwirtschaft. Man muss es einfach sehen, die Schweizer Bauern, die produzieren immer noch viel zu viel Milch und machen sich so den Milchpreis zum Teil selber kaputt. Zudem importieren die Bauern immer mehr Soja aus Brasilien als Futtermittel für ihre Tiere. Das ist nicht ökologisch. Die Konsumentenorganisationen wünschen sich deshalb diese Neuausrichtung der Agrarpolitik, auch wenn, und das muss man sagen, für die Tierhalter ist es eine rechte Umstellung.
Und wird der Bauernverband das Referendum gegen diese neue Politik ergreifen? Die SVP fordert ihn ja dazu auf.
Ich denke nicht, dass es so weit kommt. Dazu haben die Bauern in den letzten Wochen vom Parlament schlicht zu viele Zückerchen bekommen. Ich kann Ihnen da ein paar Beispiele nennen. Neu kann der Bundesrat etwa auch den Anbau von Futtermitteln im Inland finanziell unterstützen. Das Parlament hat den Bauern weiter Geld für die Verkäsung zugesichert. Und es gibt jetzt auch insgesamt mehr Geld. Auf die 3.417 Millionen Franken, mit denen wir die Landwirtschaft jedes Jahr unterstützen, hat das Parlament nochmals 40 Millionen draufgelegt. Und dabei gilt es zu beachten, die Bauern sind ja nicht alle einer Meinung. Biobauern und Bergbauern, die begrüßen explizit die neue Agrarpolitik. Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass der Bauernverband die Zerreißprobe wagt und das Referendum ergreift.
Christian von Burg, unter dem Strich, ist das nun eine große Reform, ein großer Wurf?
Nein, ich würde nicht sagen, das sei ein großer Wurf. Es ist eher eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Politik. Solide Politarbeit mit solidem Resultat, würde ich sagen. Die Bauern müssen messbarere Leistungen bringen, der Wettbewerb wird gestärkt, die Ökologie auch. Und ich finde, unser Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat gute Arbeit geleistet. Jetzt bei dieser schier endlosen Beratung dieses Geschäfts im Parlament wusste er, Kompromisse zu schmieden, Mehrheiten zu finden. Ich würde sagen, unter dem Strich, der große Aufwand hat sich gelohnt.
Das waren Informationen, Einschätzungen von Inlandredaktor Christian von Burg. Ein Urteil ohne Folgen für den Verurteilten haben die Richter in der Türkei im Fall Christian Varon gesprochen. Vorausgesetzt, der Walliser Polizeikommandant lässt sich bei seinem nächsten Türkei-Aufenthalt nichts zu Schulden kommen. Ob Varan trotzdem Konsequenzen zieht aus dem Schuldspruch und sein Amt abgibt, Reinhard Eier berichtet.
Dieses Urteil ist eine Strafform, die es in der Schweiz nicht gibt. Es besagt, dass Christian Varan zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und 15 Tagen verurteilt ist, dass er diese Strafe aber nicht absitzen muss. Das Urteil wird auch nicht publiziert, das heißt, es wird nicht ins Strafregister eingetragen, es bleibt einzig bei der Justiz in der Türkei archiviert und kann zur Wirkung kommen, wenn Christian Varon in der Türkei wiederum straffällig wird. Es ist also eine Art abgeschwächte Form einer Strafe auf Bewährung. Die Verteidigerin von Christian Varon in der Türkei hat sich heute Morgen zufrieden gezeigt mit diesem Urteil, es sei milde ausgefallen. Es besagt, dass das Mitnehmen dieses Steines zwar ein Fehler war, aber dass der Fehler doch nicht groß genug war für eine Strafe, eine Art gelbe Karte oder Verwarnung also. Christian Varon ließ auch bereits über seinen Juristen ausrichten, dass er mit dem Urteil zufrieden sei und dass er keinen Rekurs dagegen machen werde. Ob er Kommandant der Walliser Polizei bleiben wird, ist allerdings noch offen. Er habe, so erklärte er gestern, noch Urlaub bis Ende Monat. Er werde bis dahin verschiedene Möglichkeiten prüfen und dann entscheiden.
Ab heute ist er es offiziell. Franziskus hat sein Amt als Papst angetreten. Mit einer Feier, der mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer und über 130 Regierungsmitglieder beigewohnt haben. Auch wenn das Protokoll dem neuen Papst wenig Spielraum für eigene Akzente gibt, so war die Handschrift von Papst Franziskus durchaus zu spüren, meint Massimo Agostinis in Rom.
Noch bevor die eigentliche Feierlichkeit begann, bestieg Papst Bergoglio das offene Papamobil und fuhr den Petersplatz, hielt vor einem Schwerstbehinderten, der von seinem Bruder gehalten wurde, küsste diesen, schüttelte Hände links und rechts und setzte seinen Weg unbeirrt fort, trotz seiner Leibwächter, die Blut schwitzten und bereits zu Protokoll gegeben haben, dass dieser Papst eine echte Herausforderung für sie sei. Beinahe pünktlich auf die Minute, wie fast alles im Vatikan, begann schließlich die Zeremonie. Papst Bergoglio stieg in die Krypta des Petersdomes hinab, dort, wo der Apostel Petrus begraben liegt, Gründer der katholischen Gemeinde in Rom, der von Christus den Auftrag erhalten haben soll, hier eine ewige Kirche zu bauen. Der Papst ist nach katholischem Glauben der direkte Nachfahre von Petrus und deshalb Oberhirte der katholischen Kirche. In seiner kurzen Ansprache wandte sich Papst Franziskus an die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Führer dieser Welt.
Vorrei chiedere per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità.
Lasst uns Hüter der von Gott geschaffenen Kreaturen sein. Lasst uns die Umwelt schützen und lassen wir nicht zu, dass Tod und Zerstörung den Gang der Welt begleiten.
Accompagnino il cammino di questo nostro mondo.
Um der Zerstörung Einhalt zu gebieten, müsse der Mensch zuerst zu sich selber Sorge tragen, sagte der Papst weiter.
Ma per custodire dobbiamo anche avere cura de noi stessi.
Hass und Neid wohnen im Herzen, das ist aber auch der Ort, wo das Gute wächst.
Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza.
Papst Bergoglio verzichtete bei seinem heutigen Auftritt auf eine freie Rede. Akzente setzte er trotzdem. So ist sein Petrusring nicht aus massivem Gold, sondern lediglich vergoldet. Er trat in schlichtem Weiß auf und er versuchte, die Bischöfe daran zu hindern, sich vor ihm hinzuknien. Das passt zu Bergoglio, der sich in erster Linie als Bischof sieht, also als einer, der auf Augenhöhe mit jenen ist, die sich um das Volk kümmern müssen oder müssten.
Das war der Bericht von Massimo Agostinis aus Rom. Es ist 12.46 Uhr, gut Viertel vor eins. Wer einen Apfel kauft, kann wählen zwischen verschiedenen Sorten wie Golden Delicious oder Gala und zwischen biologisch oder herkömmlich produzierten Früchten. Noch nicht im Sortiment sind gentechnisch veränderte Äpfel, doch an solchen arbeitet die Wissenschaft bereits. Gentech-Äpfel seien ein Beispiel, wie gentechnisch veränderte Pflanzen auch in der Schweizer Landwirtschaft einen Nutzen bringen könnten. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht der Akademien der Wissenschaften. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey hat ein Apfel-Gentech-Labor an der ETH Zürich besucht.
Auf den ersten Blick verströmt das ETH-Institut für integrative Biologie musealen Charme. Der Innenhof ist mit Vitrinen und ausgestopften Tieren vollgestellt. Im Treppenhaus plätschert ein Steinbrunnen. Doch wer ETH-Professor Cesare Gessler über die verwinkelten Treppen folgt, steht plötzlich vor einem hochmodernen, verglasten Raum.
Nun, hier befinden wir uns in einem Gewächshaus, welches den Sicherheitsvorschriften entspricht. Und Sie sehen hier eine Unmenge von kleinen Bäumchen.
Cesare Gesslers Apfelbäumchen sind nur wenige Dutzend Zentimeter groß und sie sind gentechnisch verändert. Die eingebauten Gene schützen die Bäumchen vor zwei verheerenden Apfelkrankheiten, vor Schorf und Feuerbrand. Bereits im Freiland getestet hat der Forscher die Bäumchen mit Schorfresistenz, allerdings nicht in der Schweiz, sondern in den Niederlanden, wo es dafür weniger aufwendige Bewilligungen braucht. Das Resultat? Die Pflanzen sind vor Schorf fast vollständig geschützt und benötigen daher massiv weniger Pestizide.
Das reduziert uns die Pestizidanwendungen von so 12 bis 15 Anwendungen vielleicht auf nach 3 oder 4.
Cesare Gesslers Gentech-Äpfel schonen also die Umwelt. Zum Beispiel nützliche Insekten, die unter dem üblichen Chemie-Großeinsatz in den Obstplantagen leiden. Die Gentechnik, die Cesare Gessler verwendet, ist keine herkömmliche Gentechnik, denn er baut keine artfremden Gene ein, also keine Gene etwa von Bakterien, wie es bei den heute kommerziell angebauten Gentech-Pflanzen üblich ist, bei Mais, Raps, Soja oder Baumwolle, wie sie in den USA und anderswo wachsen. Die Gene, die Cesare Gessler in die Apfelbäume einbaut, stammen alle von Wildäpfeln, die widerstandsfähig sind gegen Krankheiten.
Was die Natur kreiert hat, als Abwehrmechanismus, das gleiche System brauchen wir. Alles Apfel bei uns.
Doch braucht es dazu überhaupt Gentechnik? Könnte man die natürlichen Schutzgene der Wildäpfel nicht einfach durch normale Züchtung in die Kulturäpfel einkreuzen? Schon, sagt Cesare Gessler. Und beißt in einen Gala-Apfel, der vor ihm auf dem Schreibtisch liegt. Aber nach einer solchen Züchtung hätte man keine Gala-Äpfel mehr, denn...
Die Neuzüchtungen, die sind jedes Mal eine andere Apfelsorte. Die schmecken anders, der Anbau ist anders, der Baum ist anders und alles solche Sachen. Ein Gala kann man nie wieder mit Resistenz züchten.
Und die Konsumenten und die Bauern an neue Sorten zu gewöhnen, das ist gar nicht so einfach. Besonders, wenn es um so beliebte Sorten wie Gala geht. Außerdem, die herkömmliche Züchtung benötigt viel Zeit. 20 bis 30 Jahre im Gegensatz zur Gentechnik, die eine neue Sorte in nur 10 Jahren hervorbringen kann. Trotzdem, auch die herkömmliche Züchtung ist im Kampf gegen Apfelkrankheiten erfolgreich. Die Biosorte Topaz etwa ist robust gegenüber Schorf und die Schweizer Neuzüchtung Ladina gegen Feuerbrand. Braucht es also wirklich eine neue Gentech-Debatte, wie sie die Akademien der Wissenschaften lauthals fordern in ihrem heute veröffentlichten Bericht, in dem sie neben den Vorteilen von gentechnisch veränderten Äpfeln auch jene von Gentech-Kartoffeln und Gentech-Zuckerrüben anpreisen? Nein, es brauche keine neue Debatte, findet der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes Markus Ritter. Noch gelte das Anbaumoratorium für kommerzielle Gentech-Pflanzen. Der Forschung gegenüber seien die Schweizer Bauern aber nicht negativ eingestellt.
Wir sind hier offen und warten diese Resultate ab.
Sollten die Gentech-Äpfel, Kartoffeln und Zuckerrüben tatsächlich halten, was sie versprechen, könnten diese aus Bauernsicht in der Schweiz angebaut werden. Allerdings nur, wenn der Konsument es auch will. Und da braucht es wohl noch mehr Überzeugungsarbeit als nur einen neuen Bericht.
Hätte er den zweiten Irakkrieg verhindern können, verhindern müssen? Diese Frage stellt sich Professor Houston Wood aus Virginia seit 10 Jahren immer wieder, seit Beginn der US-Invasion in Irak. Im Zentrum der Selbstzweifel des Experten für Gaszentrifugen stehen Aluminiumröhren, die man damals im Irak entdeckt hatte. Röhren. Eigentlich viel zu dick und viel zu schwer für die Urananreicherung. Aus den USA Beat Soltermann.
Die Sachlage vor 10 Jahren schien klar. Iraks Diktator Saddam Hussein entwickelt Nuklearwaffen, die er gegen die USA und weitere Länder einsetzen will. Aluminiumröhren, die zur Urananreicherung benötigt werden und die der Irak gekauft hatte, waren für die US-Regierung zwar nicht der einzige, aber der wichtigste Beweis. Die Röhren wurden immer wieder erwähnt, etwa von Präsident George W. Bush im September 2002.
Iraq has made several attempts to buy high-strength aluminum tubes used to enrich uranium for a nuclear weapon.
An der Universität von Virginia saß Professor Houston Wood vor dem TV-Gerät und wunderte sich. Und nicht nur das. Er sei geschockt gewesen, sagt er heute am Telefon. Ein schrecklicher Verdacht überkam ihn. Der Experte für Gaszentrifugen rief seine früheren Arbeitskollegen im US-Energiedepartement an. Die Kollegen bestätigten, dass es sich um dieselben Röhren handelte, die Professor Wood vor rund einem Jahr begutachtet hatte. Der Geheimdienst CIA gelangte damals in Jordanien an einige dieser Röhren. Das US-Energiedepartement analysierte sie und es gab Zweifel, ob sie für die Urananreicherung eingesetzt werden können. So wurde Experte Wood herbeigezogen. Er habe schnell festgestellt, diese Röhren können in Gaszentrifugen gar nicht verwendet werden. Sie seien zu schwer und zu dick gewesen, erzählt Wood, und damit für Urananreicherung unbrauchbar. Trotzdem wurden sie von der Bush-Regierung weiter als Beweis für das Nuklearprogramm des Iraks aufgeführt. Starjournalist David Korn, Autor eines Buchs über den Irakkrieg, erstaunt das nicht. Die Bush-Regierung wollte Saddam Hussein weghaben und sei an Argumenten, die gegen eine Invasion gesprochen hätten, nicht interessiert gewesen.
The top officials of the administration did not care to know the real facts.
Sie hätte nur jene Fakten herausgepickt, die ihrer Darstellung entsprochen hätten. Die Fakten, sie lieferte ein einzelner CIA-Agent ohne Fachwissen. Er behauptete weiterhin, die Röhren seien für die Urananreicherung bestimmt.
Because they had one guy saying that's what these tubes would be used for. They went with that and they made it a big part of their case for war.
Im Irakkrieg starben sehr viele Menschen. Hätte Houston Wood rückblickend lauter Alarm schlagen sollen?
Well, I was in a really If I had it to do over again, I probably would have done more.
Er würde heute wohl mehr unternehmen, sagt er und sucht nach Worten. Er habe nicht gewusst, wie er die richtigen Leute kontaktieren könne, und als Whistleblower an die Medien wollte er nicht. Ob es sinnvoll war, Saddam zu entfernen, darüber will Houston Wood nicht debattieren. Aber er ärgere sich noch heute, dass die Amerikaner aufgrund falscher Fakten in den Krieg zogen.
And if you took the tubes out of the picture, I think maybe we would not have gone to war.
Ohne Aluminiumröhren, so Wood, wäre es vielleicht gar nie so weit gekommen.
Beat Zoltermann aus Washington. In Irak haben Terroristen heute auf ihre Art auf den 10. Jahrestag der amerikanischen Invasion reagiert. Bei Anschlägen auf Schiitenviertel in Bagdad haben sie Dutzende Menschen getötet. Von stabilem Frieden in Irak kann heute noch immer keine Rede sein. Und ein guter Alltag sieht auch sonst ganz anders aus. Hier ist die Reportage von Ulrich Leithold.
Es ist nicht mehr so wie 2006 mit 10-mal so viel Opfern durch ethnisch-religiösen Terror, gezielten Mord, Anschläge und Entführungen. Dennoch.
Nach wie vor haben wir gerade im Zentrum, also in Bagdad, Sicherheitsfragen, die sich noch nicht so gelöst haben, wie wir uns das wünschen würden. Aber es wird von allen Seiten versprochen, dass es besser werden soll.
Peter Meyer vom Lkw-Hersteller MAN kommt regelmäßig nach Bagdad. Hier im Zentrum der Macht verschanzt sich die Regierung hinter meterhohen Betonmauern, Stacheldraht, bewacht von waffenstarrenden Sicherheitsposten, angestaffelten Checkpoints und Zufahrtssperren. Die grüne Zone, ein real irreales Stück Irak. Hier sitzt die Regierung und hier bleibt Washington weiter präsent. 16.000 offiziell als Diplomaten geführte Amerikaner in ihrer weltweit größten Botschaft.
Es gibt Zuversichtliche und es gibt auch Pessimisten. Alle teilen ein bisschen das Gefühl des Unbehagens und alle, wenn sie ehrlich sind, sagen, wir können die Situation nicht voraussehen, was passiert.
Martin Kobler leitet die UN-Mission im Irak. Für ihn sind jetzt die Iraker am Zug.
The main problem, there are not a plan.
Es gibt überhaupt keinen Plan, das ist das Hauptproblem. Politiker haben keinen, auch nicht Regierung und Parlament. Alle Iraker werden irgendwie aus dem Ausland unterstützt. Viele Politiker hängen ab vom Iran, der Türkei, Jordanien, Syrien, den Golfstaaten oder den USA. Das macht die Lage so schwierig.
This case, it's make Iraq very bad situation.
Kriege, interne Konflikte und Sanktionen haben Iraks Infrastruktur zerstört. Milliarden für den Wiederaufbau verschwanden. Einem der ölreichsten Länder der Welt mangelt es am nötigsten. Wir leiden sehr und sind wütend. Eigentlich gibt es hier alles, Wasser, Strom und die nötigen Werke. Aber nichts kommt an. Bei den Versorgungsbetrieben sind sie alle korrupt. Das Geld verschwindet in ihren Taschen. Geld, das dringend für Modernisierung maroder Anlagen benötigt würde. Lebensmittel im Kühlschrank kannst du vergessen, alles hin. Strom vielleicht 2 Stunden, was bringt das? Ali Hussein studiert. Wegen des Strommangels warten wir bis nachmittags, wenn die Hitze ein bisschen nachlässt. Im Hörsaal schreiben wir ganz schnell bei den Temperaturen. Hochsommer in Bagdad. Mancher hat 1 Stunde Strom am Tag, andere 4 oder 5. Ein Paradies für Kriminelle, die die Leitungen städtischer E-Werke anzapfen und Strom überteuert an hitzegeplagte Haushalte verkaufen. Mit kleinen Kindern oder Kranken besteht kaum eine Alternative. Besitzer von Notstromaggregaten erleichtern die Leute oft um 1/3 ihres Einkommens für ein paar Stunden Licht- oder Klimaanlage. Krankenhäuser halten mit Notstrom gerade ihre Geräte in Gang. Patienten schlafen bei unerträglicher Hitze im Freien. Der alltägliche Mangel birgt Sprengstoff. Bei Protesten gab es bereits Tote. Ich möchte nur noch weg aus dem Irak, wünscht sich Wachmann Samurai. Mir geht es physisch und psychisch schlecht. Seit Jahren tut die Regierung nichts. Nicht mal einfachste Sachen wie Strom, Wasser und Sicherheit funktionieren. Korruption grassiert. Irak steht da ganz hinten in der Weltrangliste. Juliana Albasi, Chefin einer Frauenzeitung, beschreibt, wie es läuft. Vetternwirtschaft ist ganz üblich. Man bringt die Familie bei der Firma unter, für die man arbeitet. Milliarden verschwinden einfach so in Ministerien. Das zu ändern ist ganz schwierig. Infrastrukturprobleme ließen sich lösen. Öl ist ausreichend vorhanden. Doch die Anlagen sind verrottet. Keine Wartung über Jahre, Anschläge. Wenige Kontrakte wurden neu vergeben. Es gibt Streit. auch ums Öl, von dessen Erträgen Irak zu 95% abhängt.
Das Ölgesetz ist immer noch nicht verabschiedet. Es gibt eine Förderung von 3 Millionen Barrel pro Tag. Das will verteilt werden. Und Geld ist Macht.
Kein Krieg mehr, aber auch kein Frieden. Irak, 10 Jahre nach dem Einmarsch der internationalen Militärkoalition unter Führung der USA. Ein Land immer noch auf der Kippe.
Das war eine Reportage von Ulrich Leitholz. Gleich 1. Dass Bankkunden, Kleinsparer ans große Schlamassel mitzahlen müssen, empört vielerorts und viele, auch Heiner Flassbeck. Der frühere UNCTAD-Chefökonom ist Gast im Tagesgespräch. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Andi Lüsche.
Nach der heutigen Nationalratsdebatte ist klar, der Bund unterstützt die Bauern in den kommenden 4 Jahren mit knapp 14 Milliarden Franken. Bei den Direktzahlungen fallen die Tierbeiträge künftig weg. Stattdessen werden vermehrt ökologische Leistungen abgegolten. Die Unternehmenssteuerreform 2 hat beim Bund für Steuerausfälle in Milliardenhöhe gesorgt. Trotzdem will der Nationalrat nicht, dass diese Ausfälle kompensiert werden. Die Regierung Zyperns macht dem Parlament einen neuen Vorschlag, wie die Sparer sich an der finanziellen Rettung des Landes beteiligen könnten. Geringe Beträge auf den Sparkonten sollten demnach nicht besteuert werden, höhere Beträge dafür mit bis zu 10%.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.